Ja, also die Geld kann ja schon mal schnell zum Stressfaktor werden.
Glaube ich, kann man so sagen. Glaube ich, das belastet auch viele Beziehungen.
Und das ist nämlich genau das Ding, worüber wir heute reden wollen. Wann Geld zum Beziehungskiller werden kann oder genauer gesagt, wie, das erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach und eigentlich noch viel wichtiger, auch wie man das vermeiden kann. Wir wollen dir ja nicht nur erzählen, wie Geld zum
Beziehungskiller wird, wie man da so reinstrudelt,
sondern wie du das auch verhindern kannst, damit es gar nicht erst zu diesem Strudel kommt. Das erfährst du in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, bevor die sich das als Videopodcast reinziehen, bevor ihr jetzt denkt, haben die euch den Hintergrund geklaut oder was ist los? Wieso sitzt ihr da so komisch rum? Wir sind umgezogen und unser Podcast-Aufnahmesetting ist noch ein bisschen so...
Bisschen verbesserungswürdig.
Ja, wir sind noch nicht ganz fertig, deswegen...
Wir sind trotzdem für euch da.
Sieht es so nackt aus, aber wir wollten keine Folge auslassen, deswegen, ich glaube, wir kommen alle drüber weg.
Glaube ich auch. Und bei vielen Podcasts käme an dieser Stelle jetzt was? Werbung, ganz genau. Und vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass du in letzter Zeit ziemlich viel Wahlwerbung siehst, nämlich Werbung von Parteien zur Europawahl. Jetzt weißt du wahrscheinlich, dass es bei Finanztipp keine bezahlte Werbung gibt, aber tatsächlich an dieser Stelle Wahlwerbung. Und das meine ich auch tatsächlich ganz ernst. Wir machen natürlich keine Parteienpolitik, aber mein Wunsch ist es, dass du am Sonntag zur Europawahl deine Stimme abgibst und für Europa stimmst. Europa, das ist auf der einen Seite natürlich sowas wie freies Datenroaming, dass wir genauso gut surfen und telefonieren können wie letztendlich zu Hause. Das ist sicherlich auch sowas wie eine 100.000 Euro Grenze, bis zu der dein Geld bei deiner Bank abgesichert ist. Das ist nämlich nicht immer so gewesen. Und das fanden die Banken, als das Europa damals eingeführt hat, auch gar nicht so lustig. Aber vielleicht ist Europa ja für dich auch so eine Sache, das ist irgendwie weit weg. Das ist vor allen Dingen Brüsseler Bürokratie, die dich nicht angeht oder dich vielleicht eher aufregt. Mir geht es da ein bisschen anders. Nicht nur sehe ich die Vorteile von Datenroaming, von einer Einlagensicherungsgrenze und all diesen Geschichten, sondern für mich ist Europa vor allen Dingen eines. Frieden. Fast 80 Jahre Frieden im Herzen von Europa. Und dieser Frieden ist nicht nur irgendwie abstrakt, wie wir ja gerade an der Ukraine erleben, wenn das nämlich nicht der Fall ist, sondern er hat natürlich auch ganz harte Folgen, nämlich harte Folgen in dem Sinne, dass es für Wohlstand gesorgt hat. Dieser Frieden, der über Jahrhunderte nicht der Fall war, den Europa geschaffen hat, der hat zu einem ganz großen Teil für den Wohlstand gesorgt, über den wir uns heute freuen können. Und mit anderen Worten, über einen ganz erheblichen Teil des Geldes, über den du und wir hier in diesem Podcast reden. Und deshalb, im Sinne dieses Friedens und natürlich auch unserer aller Wohlstands, würde ich dich bitten, nimm doch deine demokratischen Rechte in Anspruch und geh am Sonntag wählen. Gib deine Stimme für Europa ab. Vielen Dank.
Dann machen wir mal weiter mit Geld als Beziehungskiller. Richtig harter Cut jetzt hier.
Richtiger Themencut.
Ja, und ich habe vorher auch so ein bisschen überlegt, was ist so der wahrscheinlich der härteste Fall? Also so das, was am schwierigsten zu überstehen ist. Und ich habe mir gedacht, was wahrscheinlich am ehesten passen muss, ist, dass man eine ähnliche Grundeinstellung zu Geld hat. Also wenn man jetzt bei Geldthemen ganz extrem verschieden ist, wird Geld wahrscheinlich zu einem Beziehungskiller.
Ich glaube, es wird vor allen Dingen dann, wenn du unterschiedliche Einstellungen hast, weil das spürst du irgendwie so. Ich meine, du kennst ja deine Partnerin oder deinen Partner dann schon ziemlich genau und das merkst du auch. Und ich glaube, wenn man so unterschiedliche Einstellungen zum Geld hat, dann passiert Folgendes, es wird über Geld in der Beziehung nicht geredet. Und das ist, glaube ich, letztendlich das, was dann auch zum Beziehungskiller werden kann. Weil das geht natürlich eine Weile lang gut, das geht auch jahrelang gut, vielleicht sogar Jahrzehnte, weiß ich nicht ganz genau, ja. Aber es geht eine lange Weile wahrscheinlich gut, bis es halt dann irgendwann mal ans Eingemachte geht, bis halt dann wirklich mal schwierig geht. Ob das darum geht, sozusagen, wer sich eventuell irgendwie mal um die Kinder kümmert und deswegen beruflich kürzer tritt und damit natürlich auch Gehaltseinbußen in vielen Fällen der Fall nimmt oder Karrieremöglichkeiten wegnimmt. Wenn es darum geht, wie wollen wir später mal leben, ne? Also das ganze Thema Immobilie, nein. Wenn es darum geht, wie legen wir Geld für die Kinder an, wenn es darum geht, immer so, wenn es halt dann um die großen Entscheidungen, also vor allen Dingen, wenn man halt nicht mehr so zwei Leben nebeneinander finanziell auch herlebt, sondern wenn die Sachen halt auch näher aneinander sind. Das kann natürlich auch schon beim Zusammenziehen der Fall sein, wie viel Miete können wir uns überhaupt zusammen leisten. Ja? Und wenn das nicht in einen richtigen Rahmen, sage ich mal, gebettet ist, und man sagt, wir haben uns vorher schon drüber ausgetauscht und haben auch festgestellt, hey, wir sind da unterschiedlich und da hat jeder auch in gewisser Weise ein bisschen Respekt, schlichtweg, davor, dass der andere oder die andere das mit dem Geld halt nun mal etwas anders sieht und dass ich mich irgendwie da einen Kompromiss finden muss. Wenn das nicht alles vorher besprochen ist, sondern so, ja, das kriegen wir schon irgendwie oder man redet einfach gar nicht drüber, dann wird es in vielen Fällen, glaube ich, schwierig.
Ich finde es auch schön, dass du das mit dem Respekt angesprochen hast. Also einmal, klar, es gibt, man kann natürlich ganz unterschiedlich sein bei Geld. Also sagen wir mal, man bekommt zum Beispiel eine große Steuerrückerstattung, ist erstmal toll. Was macht man dann? Also spart man das jetzt für die Altersvorsorge oder für das neue Auto, das man in 3 Jahren braucht? Oder haut man das für einen Urlaub auf den Kopf? Der eine macht es vielleicht so, der andere macht es vielleicht so. Aber was, glaube ich, da auch wichtig ist, man wird bei Geld, glaube ich, schnell dogmatisch, dass man so denkt, so, meine Methode ist die allerbeste und alle anderen liegen falsch. Aber Geld ist ja eigentlich die krasseste Grauzone der Welt, weil es ist ja ein aufteilbarer Betrag. Also wenn wir beide hier jetzt zwischen uns 50 Euro aufteilen, können wir die ja in einem beliebigen Verhältnis aufteilen. Und genauso ist es da ja auch. Also wenn man kompromissbereit ist, kann man ja eigentlich doch auch viel von diesem Ärger verhindern. Es gehört aber, glaube ich, auch einfach viel, ja, so Selbsterkenntnis dazu, überhaupt kompromissbereit zu werden. Also man muss da, glaube ich, auch sehr viel mit sich selber ringen, um dahin zu kommen.
Absolut. Ich glaube, das mit der Steuerrückerstattung ist ein sehr schönes Beispiel. Warum? Weil das natürlich man sich sehr leicht vorstellen kann und auch mit völlig berechtigten Gründen. Dass der eine sieht das so, das ist jetzt irgendwie Geld, das kommt, ja. Aber immer wenn ich Geld bekomme, dann lege ich davon natürlich was zurück. Ja, im Sinne von 50, 30, 20, leg mal 20% von so einer Steuerrückzahlung zurück. Also was weiß ich, ich bekomme 1000 Euro und 200 Euro spare ich automatisch erstmal weg, weil das ist so mein Mindset. Oder noch besser, ey, das ist ja Geld, das hätte ich sonst irgendwie gar nicht gehabt. Wenn man so denkt, also lege ich das natürlich auf die Seite. Das geht in die ETF rein, das ist für meine Altersvorsorge da. Schon relativ extrem, ja. Aber genauso gut kann man sich mit der gleichen Denke natürlich die andere Einstellung vorstellen. Hey, 1000 Euro, mit denen ich sozusagen, also das ist einfach zusätzlich zu meinem Einkommen und ich habe ja bestreite immer mein Einkommen auch alles. Ich spare vielleicht auch was weg von meinem Einkommen und so weiter. Altersvorsorge, alles geregelt. Also kann ich doch die 1000 Euro zum Beispiel für einen Urlaub auf den Kopf hauen. So. Und solange man halt jetzt kommt es halt, solange man halt finanziell getrennt voneinander nebenher lebt, ja, dann ist es auch irgendwie gar kein Problem. Aber das geht halt schnell, also irgendwie weiß man das ja auch. Ich meine, was weiß ich, beide sind zum Beispiel angestellt, kann man ja auch damit rechnen, dass der Partner auch eine Steuerrückzahlung gibt. Und dann ist doch irgendwie klar, naja, natürlich können wir uns jetzt einen großen Urlaub leisten oder was Größeres als Urlaub leisten, weil da ist ja irgendwie zusätzliches Geld da. Und wenn man so mit dieser unausgesprochenen Erwartung da reingeht, naja, dann ist halt der Streit darüber, ob man jetzt zum Camp nach Italien fahren oder nach Thailand fliegen, ist halt schnell vorprogrammiert.
Das, abgesehen von den Money-Mindsets, also das ist wahrscheinlich wirklich so der größte Punkt. Was ich mich noch gefragt habe, was man wahrscheinlich auch einfach regeln muss, ist so, naja, man muss sich wahrscheinlich auch so finanziell kennenlernen, würde ich mal sagen. Also du musst ja schon wissen, wo steht jetzt jeder finanziell. Also was sind so deine Ziele, wie viel Geld hast du, welche Fehler hat man schon mal gemacht, hat einer von beiden Schulden? Also klar, das ist jetzt keine Frage, die man vielleicht beim dritten Date klärt. So. Übrigens, ich habe...
Vielleicht, ne? Bevor du nicht mehr wirklich zurück kannst und nicht nur noch ohne Schmerzen zurück kannst. Nein, nicht in Scherz.
Aber man sollte es natürlich schon irgendwie, also bevor man jetzt zusammenzieht, wäre es vielleicht gut zu wissen, dass der andere 25.000 Euro Spielschulden hat oder so.
Also ich glaube... haben wir auch auf Instagram, glaube ich, schon mal öfter mal Umfragen gemacht, ne? Wann redet man zum ersten Mal über das Geld? Aber ich glaube echt, so zum ersten Mal, wenn halt um den gemeinsamen Haushalt geht und dann vielleicht auch gemeinsames Konto oder zumindest gemeinsame Kosten, ja, die du halt nicht mehr so einfach aufdröseln kannst, dann wird schon wichtig, sozusagen irgendwie zu wissen. Und die Schwierigkeit, das anzusprechen, kann ich mir auch total gut vorstellen. Ne? Das ist halt wie in so eine Anmachzeile fast schon so, da. Ja, wie geht das, Heinrich? Wie hältst du es denn mit dem Geld? Ja, kurz mal Goethe zu zitieren. Das ist halt alles nicht so einfach. Aber wirklich, ich kann das nur deutlich genug sagen. Geht diesen Schritt. Ja, es ist super wichtig. Du musst irgendwie das hinkriegen, in die Beziehung für das Geldthema, für dieses unschöne Geldthema zu öffnen und dabei auch die Bereitschaft zu sagen, also wenn ihr beide gleich viel verdient und gleich viel Geld habt, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann ist es wahrscheinlich am geringsten noch ein Problem. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da entweder Gehalts- oder Vermögensunterschiede sind, dass eure Familien, das spielt auch eine große Rolle rein, finanziell unterschiedlich aufgestellt sind, die ist halt ziemlich groß. So, und damit muss man ein Stück weit halt offen umgehen. Und meistens ist es natürlich viel leichter für denjenigen, der mehr Geld hat, ja, muss man ganz klar sagen, weil es dem anderen oder der anderen weniger Geld wahrscheinlich in vielen Fällen peinlich ist. Das ist zumindest meine Erfahrung. Andererseits ist es natürlich auch nicht leicht, weil du willst natürlich jetzt auch nicht so großkotzert daherkommen. Aber einer von beiden muss, genau wie bei allen anderen, so wie du irgendwann über dieses Thema zusammenziehen redest, musst du irgendwann das Thema Geld auch wirklich auf den Tisch legen und es auch nicht so schnell vorbeigehen lassen. Also das ist eine Sache, da bin ich mir sicher, über die man regelmäßig sprechen sollte. Ich habe ein Buch gelesen, ein australisches Buch, aber nicht so wichtig, ja. Die machen sowieso eine Date Night regelmäßig für dieses Pärchen, von dem der Autor geschrieben hat. Aber die machen auch tatsächlich regelmäßig eine Money Date Night. Ja, also ich glaube, einmal im Quartal war das so ungefähr, ja. Nehmen die sich Zeit, ja, heute reden wir mal über Geld. So unsexy als Date. Also die machen das dann auch mit einem Glas Wein und so weiter, das ist ja auch schön, ja. Aber so unsexy man das auch finden kann, wissen sie genau, das ist für ihre Beziehung total wichtig, dass sie regelmäßig über das Geld reden.
Ich glaube, was wahrscheinlich sogar das Wichtigste daran ist, also abgesehen von dem Wissen über die finanzielle Situation, ist, dass man so eine, ja, man schafft eine Atmosphäre, in der Ehrlichkeit in Ordnung ist. Weil das, ich sag mal, das Schwierigste ist ja, kann ich zumindest aus eigener Erfahrung berichten, wenn man zum Beispiel man hat ein finanzielles Agreement geschlossen, wie irgendwie was bezahlt wird. Und wenn einer von beiden das irgendwann nicht bezahlen kann, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Also es war zum Beispiel auch in meinem Fall mit einer Ex-Partnerin, die hat dann einfach wegen der Arbeit im Studium einen Teil von ihren finanziellen Abmachungen nicht einhalten können. Wäre gar kein Problem gewesen, wäre für mich finanziell problemlos leistbar gewesen. Hätte ich ja auch gemacht, nur sie hat es mir nicht gesagt. Und ich habe halt irgendwann auf den Kontoauszug gesehen und mir gedacht so, ja, von einer Seite fehlt da irgendwie Geld. Und dann ist natürlich die doppelt unangenehm, also für sie natürlich unangenehm und für mich natürlich auch, weil ich muss es ja ansprechen, ja, genau. Weil ich habe es rausgefunden. Und das Gute, was, glaube ich, diese Money-Date-Night macht, man schafft ja so eine Atmosphäre von so finanzieller Ehrlichkeit, und in der man das auch trainiert, dass man über sowas spricht, ohne dass das peinlich ist. Ich finde nämlich zum Beispiel auch, sagen wir, eine von beiden verliert den Job und man kann deswegen Dinge nicht mehr bezahlen. Und ich glaube, die wenigsten Partner wären da erstmal irgendwie böse und würden sagen so, oh, das nehme ich dir übel. Wichtig ist halt nur, dass das gesagt wird, also dass man halt Bescheid weiß, weil erst durch das Verheimlichen entsteht ja der Beziehungskiller Geld tatsächlich in dem Fall.
Absolut. Und in Deutschland, glaube ich, kommt noch dazu, ich glaube, normalerweise in einer Beziehung würdest du ja immer darüber reden, dass du deinen Job verloren hast. Das ist ja nicht der Punkt, ja. Und dann regt man sich natürlich auf und mit allen Schmerzen, die das verbunden ist. Aber ich kann mir halt sehr gut so eine Situation vorstellen, wo das Finanzielle, also die finanziellen Konsequenzen daraus irgendwie unter den Teppich gekehrt wird, ne? Wo man sagt, okay, oh, jetzt muss ich was Neues suchen und wie auch und weiter und wie läuft das mit dem Arbeitslosengeld und pipapo. Aber dass das halt auch auf dem Girokonto einfach Auswirkungen hat, darüber wird halt in nicht so vielen Fällen geredet. Du hast noch was Wichtiges anderes angesprochen, nämlich, dass es um sowas wie, und das hat natürlich mit dieser Money Date Night auch zu tun, dass es um sowas wie Einübung geht. Dass das einfach auch wieder, ja, quasi fast schon trainiert werden muss. Du musst dir als Paar das angewöhnen und auch immer wieder quasi aktualisieren, dass es okay ist, über das Geld zu reden. Und übrigens geht es halt nicht nur um die nackten Euro. Hey, wie viel konntest du letzten Monat wegsparen? Oder wie hoch war deine Steuerrückerstattung? Oder wie viel kriegst du in deinem neuen Job? Oder sowas in der Richtung. Sondern es ist natürlich auch um die ganzen Emotionen geht, die damit einhergehen. Ja, was machst du dir für Hoffnungen damit? Wie ist es jetzt für dich, 200 Euro weniger im Monat zur Verfügung zu haben? Macht dir das Sorgen? Lauter so kleine Geschichten. Ja, bis hin mit der Partnerin oder mit dem Partner darüber zu diskutieren, ob jetzt so ein Aktien-ETF tatsächlich sicher ist oder nicht.
Ja, und das ist ja dann nochmal wichtiger, wenn man irgendwann wirklich über finanzielle Ziele spricht. Das ist ja so der nächste Step danach, würde ich sagen. Weil irgendwann muss man ja dann auch miteinander festlegen, zum Beispiel, sag ich, die will lieber eine große Mietswohnung und ein ETF und ich will lieber eine eigene Immobilie oder so. Also jetzt, man kommt ja da wirklich auch mal auf so ganz krass unterschiedliche Themen, die auch finanziell in ganz andere Richtungen gehen, die man halt besprechen muss. Der eine will eine Weltreise, die andere will vielleicht ein Wohnmobil oder so. Und nur über so regelmäßige, wenn man sich da auch finanziell kennenlernt, kommt man dann ja zu diesem nächsten Schritt, über Ziele zu sprechen, würde ich sagen.
Und ich glaube, bei den Zielen, da steckt natürlich auch wieder diese Emotionen dahinter, aber zunächst mal einfach nur zu verstehen, was der andere eigentlich mit dem Ziel verbindet. Also ich mache mal das klassische Beispiel, natürlich Immobilie. Ne? Also kann ja gut sein, dass von einem von beiden sozusagen dieses Ziel, mal in den eigenen vier Wänden zu wohnen, irgendwie unbefragt da ist. Und das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch schon öfter gesagt, das hat ganz, ganz viel in aller Regel mit der eigenen Familie zu tun. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du es gewohnt warst in den eigenen vier Wänden, wenn du es so aufgewachsen bist in den eigenen vier Wänden, dann weißt du das fast schon als Kind irgendwann, dass das unser Haus ist, im Sinne von, das gehört uns auch oder nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wann meine wann meine Söhne mich das erste Mal gefragt haben, ob das Haus uns gehört, in dem wir gewohnt hatten oder nicht. Aber es war schon relativ früh. Die kamen da schon relativ früh drauf. So, das prägt dich irgendwie. Ne? Das ist schon etwas, was dich sehr, sehr tief sitzt. Und dann nimmst du das, glaube ich, auch ganz natürlich in so eine Beziehung mit. So, aber dann geht es schon darum, das Stück weit zu hinterfragen. Ne? Also, wenn du jetzt sozusagen den Zukunftswunsch hast, in die eigenen vier Wände irgendwann zu kommen, dann heißt es ja für viele nicht unbedingt, das muss jetzt sofort sein oder das muss unbedingt sein, aber es schwingt irgendwie mit. Und dann geht es schon darum, in der Beziehung mal drüber zu reden, warum eigentlich, also was steckt da dahinter? Wenn es jetzt darum geht zu sagen, den Traum vom Eigenheim deshalb auszudehnen, man sagt, ich kann mir dieses Haus letztendlich ein Stück weit so gestalten, wie ich halt eine Mietsimmobilie, ein Mietshaus oder eine Mietswohnung nicht gestalten könnte, okay, dann hat das natürlich was mit Lebensstil, tatsächlich der Vorstellung vom Wohnheimeligsein, vom guten Wohngefühl zu tun. Aber ich wette, dass es natürlich in ganz vielen Fällen auch um Sicherheit geht. Ja, also glaube ich, das ist halt auch etwas, was wir von zu Hause mittransportiert kriegen, zu sagen, dass die eigenen vier Wände absolut Betongold, ne, Stichwort, dass das total sicher ist. Und dann geht natürlich die große Diskussion los. Das ist nichts anderes als die berühmte Diskussion zwischen Kaufen und Mieten, die wir hier auch in diesem Podcast natürlich schon geführt haben. Nämlich, dass einer von beiden Partnern dann irgendwann sagen muss, ja, verstehe ich alles, aber auch so eine Immobilie ist nicht risikolos. Und gleichzeitig ganz nüchtern, und das ist natürlich total schwierig zu sehen, dass Aktien-ETFs, langfristiges Aktieninvestment, was die Altersvorsorge und auch die Sicherheit übrigens angeht, eine Alternative ist. Ich sage nicht die bessere Alternative, das wissen wir alle, das kann niemand so sagen. Das hängt extrem von der jeweiligen Immobilie ab, die man sich letztendlich kauft, ob das jetzt besser oder schlechter ist als ein Aktien-ETF. Aber überhaupt diese Wahl zu haben und damit natürlich, das hängt immer alles miteinander zusammen, ja, damit natürlich auch den Satz, ob Miete rausgeschmissenes Geld ist, in die Beziehung zu bringen. Weil unbefragt, und das kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen, unbefragt hängt das halt bei jemandem immer in den Hinterkopf, dass eigentlich das totaler Quatsch ist, Miete zu bezahlen. Dass das irgendwie 1.000 Euro oder was auch immer es im Monat sind, die einfach mal blödsinnig sind, rauszuwerfen. Und das ist halt leider zu einfach. Und diese große Diskussion, die natürlich total komplex ist und bestimmt auch mit jeder Menge, wie gesagt, schon Emotionen besetzt ist, die musste irgendwann in der Beziehung fürchtig führen.
Was ich schön finde, was du gerade so schön voneinander getrennt hast, was man, glaube ich, extra nochmal ansprechen muss, ist diese Trennung beim Eigenheim zwischen dem Wohntraum oder deinem Lebensideal und der Geldanlage. Weil ich finde, das sind oft zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also viele Leute verargumentieren ihren Wohntraum mit diesem Scheinargument der Geldanlage, aber eigentlich geht es ihnen gar nicht so sehr um die Geldanlage und so gut durchgerechnet wurde es dann gar nicht. Und ich finde es wichtig und ich bewundere das auch immer total. Das ist zum Beispiel ein Freund von mir, der will unbedingt ein eigenes Haus und der kann das. Der sagt zum Beispiel, ja, da geht es nicht um Geldanlage, da geht es um die Erfüllung meines Lebenstraums. Und ich finde, das ist gerade in Deutschland, wo auch so viel mit sowas Werbung gemacht wird und so ganz stark diese zwei Dinge miteinander verknüpft werden, ist es, glaube ich, wichtig, dass man das trennen kann dann auch. Und da kommt man wahrscheinlich auch nur hin, wenn man drüber spricht, dass das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind.
Total richtig, was du sagst, ne? diese Trennung und auch bei der Trennung halt aber auch immer die Alternativen im Blick zu haben. Ne? Ich kenne zum Beispiel das Gegenbeispiel, auch ein sehr gebildeter ehemaliger Kollege von mir, der halt sich halt ein Haus in der Gegend von München gekauft hat und so damals, als er mir das erzählt hat, habe ich sofort eine Augenbraue hochgezuckt, ja, und dann sagte er zu mir, ja, ich weiß, ist ein Risiko. Und ich habe es nicht länger mit ihm diskutiert, so gut kennen wir uns nicht, ja, aber ich habe mich in dem Moment gefragt, hey, ist dir aber auch klar, dass du eine Alternative zu diesem Risiko hast. Es ist ja gut, dass du siehst, es ist ein Risiko zu diesem wahrscheinlich, vermutlich in der Gegend von München, teuren Preis, den du für diese Immobilie bezahlt hast, ob sich das langfristig rechnet. Weißt du denn auch, dass du eine Alternative hast? Das ist halt dann auf der kognitiven Seite total wichtig. Und wenn man dann sagt, es gibt da kein besser oder schlechter, weil ich nicht weiß, ja, also ich würde tatsächlich, ich könnte es mir leisten, mir eine Immobilie leisten, in der Gegend und in der Qualität, wie ich mir das vorstelle. Ich weiß, dass ich die Alternative habe, zur Miete zu bleiben und in Aktien-ETFs zu investieren. Und wenn ich das nicht eindeutig entscheiden kann, ja, dann sich zu sagen, die Trennung, wie du gesagt hast, geh mal auf die emotionale Seite, was passt denn letztendlich zum eigenen Lebensstil besser? Aber natürlich muss man sich die nüchterne Zahlenwelt mal genauer anschauen und letztendlich durchrechnen natürlich.
Schön, dass du durchrechnen sagst, weil jetzt sind wir schon so ein paar Schritte durchgegangen. Also so unterschiedliche Money-Mindsets, wie geht man generell mit Geld um, hat man ähnliche Ziele. Und Der nächste Schritt ist ja eigentlich die Verteilung von Kosten. Also irgendwann geht es ja, auch bevor man zusammenzieht, hat man ja schon auch öfter mal gemeinsame Kosten. Also wenn man zum Beispiel zum Essen geht oder so. Aber wenn man jetzt zusammenzieht, wird es ja nochmal eine deutlich größere Menge, einfach durch die Miete oder die Rate für die Immobilie, je nachdem. Und da ist ja so die klassische Frage, naja, wer übernimmt jetzt was? Und da kann man ja entweder sagen, naja, man macht es jetzt 50-50 oder man macht es zum Beispiel anteilig nach dem Gehalt. Und das finde ich jetzt eine super spannende Frage, weil das ja so, habe ich oft das Gefühl, zum Beispiel gerade bei der Miete, es gibt nicht so richtig, richtig oder falsch. Nee.
Also würde ich auch sagen, dass es da nicht richtig, richtig oder falsch gibt. Und ich glaube, das ist natürlich erstmal der Stein des Anstoßes. Es muss ja gar nicht erstmal die Miete sein. Es geht ja schon darum, sozusagen, hey, war ein Essen, ja, du hast beim letzten Mal gezahlt, ich habe beim letzten Mal gezahlt. Wie macht man das denn in Zukunft? Und ich glaube, dass auch gerade, ich meine, machen wir uns nichts vor, in der klassischen Welt, in der wir zu großen Teilen ja immer noch leben, ja, ist natürlich immer noch so die Erwartung, dass der Mann irgendwie mehr bezahlt. Das, glaube ich, ist in vielen Fällen, ich sage nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen so der Fall. Und natürlich gibt es sehr viele moderne Frauen, die sagen, nee, ich mache das unabhängig, lass uns immer die Rechnung teilen oder wir zahlen immer abwechselnd oder wie auch immer. Aber mal kurz zu der Frage 50-50 oder anteilig nach Gehalt. Wichtig ist, glaube ich, dass man an sich an der Stelle auch schon da was angewöhnt, was halt auch zukunftsfähig ist. Also, ich mache mal ganz deutlich, wenn man es jetzt dann halt ernst meint miteinander und dann schon so absehen kann, dass da vielleicht auch mal Kinder kommen können und so weiter, dann sind das letztendlich alles so, ich nenne das jetzt mal so Vorübungen, nämlich für dann, wenn einer oder eine von beiden länger zu Hause oder mehr zu Hause bleibt als der andere und man sich nicht die Kinderbetreuung 50-50 teilt. Vielleicht will man das ja auch. Ja. Weil dann geht es nämlich auch los. Wie sorgt man da, Lieblingsthema von unserer Kollegin Dana von Finanztipp, die mittlerweile das Thema Female Finance bei Finanzen macht, wie mache ich das eigentlich mit Ausgleichszahlungen? Ne? Also wer zahlt denn eigentlich die Altersvorsorge dann weiter und zu welchem Anteil? Also ich bin grundsätzlich schon eher ein Freund davon, dass tatsächlich nach Gehalt zu machen, das muss man ja nicht auf den letzten Euro machen. Ne? Aber jetzt, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn halt nun mal der Fall ist, dass ein Partner, ich sage mal ganz krass, doppelt so viel verdient wie der andere, naja, wieso sollte ich dann nicht alles 2-1 bezahlen? Also ist ja schon ein relativ krasser Unterschied. Wenn jetzt die Gehälter nicht so sehr auseinander liegen, ja, muss man jetzt wirklich alles 60-40 rechnen, kann man schon auch machen, sage ich nichts dagegen. Man muss halt nur dann gucken, auf was erstreckt sich das, weil das wird dann mit der Zeit ganz schön mühsam. Ja, dann, okay, so eine Miete lässt sich noch relativ einfach machen und vielleicht noch bei den Restaurantrechnungen, ja, aber bei jeder Kugel Eis, die man irgendwie zusammen und dann der Kinobesuch und so, also es wird dann irgendwann, wird schon echt irgendwann anstrengend, gerade mit so, wenn man es nicht 50-50 macht, beziehungsweise nicht einfach abwechselnd zahlt. Aber am Ende ist es auch nicht Money Mindset, sondern Money Habits. Ja, wie gewöhnen wir uns das an? Und das hat dann für später, insbesondere wenn es halt irgendwie um Kinder geht, auch, würde ich sagen, positive Auswirkungen, wenn man sich es halt schon so angewöhnt hat. Und dann ist es auch gar nicht die Frage, dass der Partner, der mehr arbeiten geht, sozusagen, dann zumindest anteilig, ja, auch mehr von Kosten, Altersvorsorge und allem anderen übernimmt.
Ich finde zum Beispiel auch genau die Anteile, finde ich, sind mir da auch immer ganz wichtig. Also man kann ja zum Beispiel sagen, theoretisch mal wohnt zusammen, hat noch keine Kinder und beide verbrauchen gleich viel Platz in der Wohnung. Dann ist es ja wiederum, auch kostentechnisch könnte man sagen, okay, 50-50 zu zahlen, weil, naja, es verbraucht ja nicht einer mehr Platz wie der andere theoretisch und es ist halt ein fixer Kostenanteil. Aber zum Beispiel, was zum Beispiel bei mir so ein Faktor ist, ich esse halt zum Beispiel deutlich mehr als meine Partnerin.
Echt? Ist das so? Ja. Also das, hätten wir das vermutet, liebe Freunde.
Deswegen zahle ich halt auch regelmäßig zum Beispiel den Einkauf halt selber und nicht von unserem Gemeinschaftskonto, weil ich esse halt insgesamt mehr, also zahle ich halt auch mehr von den Einkäufen. Es wäre ja Quatsch, wenn wir das 50-50 zahlen, wenn jetzt deine Partnerin oder dein Partner nicht die Hälfte isst. Also das ist halt unfair, muss man auch sagen. Ich glaube, da muss man dann auch einfach drüber reden, gerade wenn man es vielleicht unterschiedlich machen will, wo ist vielleicht 50-50 fair und wo vielleicht nicht, wenn jetzt, keine Ahnung, Saidi hat ein krasses Hobby und spielt gerne Schlagzeug und braucht dafür ein eigenes Zimmer. Naja, dann musst du die Miete für das Zimmer halt selber zahlen.
Nicht der Fall übrigens.
Also ich glaube, da ist natürlich das Reden auch wieder super wichtig. Aber unsere Kollegin Dana hat da so eine krasse Excel-Tabelle, die sie euch auch in einer eigenen Folge von unserem anderen Finanztipp-Podcast auf Geldreise vorstellt. Und da könnt ihr mal vorbeischauen. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Die freuen sich sicher auch, wenn ihr euch das anhören wollt. Und die Tabelle ist wirklich wahnsinnig spannend, muss man sagen.
Also in dieser Tabelle könnt ihr halt eingeben, wie viel ihr jeweils verdient und wie ihr es letztendlich auch für euch aufteilen wollt. Und dann seht ihr aus dieser Tabelle, die Dana gemacht hat, sofort, ne, wer muss eigentlich wem wie viel zahlen, beziehungsweise wie viel sollte eventuell, da kommen wir bestimmt auch noch gleich drauf, wie viel sollte eigentlich auf ein Gemeinschaftskonto eingehen.
Gibt doch nichts Romantischeres als eine Excel-Date-Night.
Trauer.
Aber dann kommen wir zu dem letzten, sag ich mal, bisschen unschönen Punkt. Also die unschönen finanziellen Lasten. Also was passiert, wenn jetzt jemand ausfällt oder wenn ein Gehalt wegfällt oder wenn jemand berufsunfähig wird oder die Kinderbetreuung. Also sowas muss man halt einfach regeln, würde ich sagen.
Ja, genau. Und das ist halt auch so Teil, dass wenn du den Raum dafür geöffnet hast, ja, dass du über Geld redest, dann redet man halt auch über die Sachen, an die man nicht so gerne denkt, über die man nicht so gerne spricht. Und macht euch bitte klar, ne, an der Stelle, das ist total wichtig, dass ihr das irgendwann ansprecht. Weil am Ende werdet ihr doch wahrscheinlich, sofern ihr eine funktionierende Beziehung führt, für euren Partner oder eure Partnerin auch finanziell da sein wollen. Und wenn ihr dieses Risiko halt minimieren könnt, ja, indem man mal drüber gesprochen hat, hey, was hast du eigentlich für Versicherungen? Ja? Also angefangen von, hast du eine Auslandsreise, Krankenversicherung? Ein ganz blödes Beispiel, weil jetzt die Reisesaison gerade losgeht, ja, weil du hast ja auch keine Lust, dann irgendwie einen Krankenhausaufenthalt von ein paar tausend Euro insgesamt irgendwie zahlen zu müssen. Und sagen, ja, okay, das muss meine Partnerin oder Partner zahlen, aber das Geld fehlt halt irgendwo an anderer Stelle. Bis hin zu den ganz großen Risiken, ja, ob es jetzt darum geht, dass man das auch wirklich die Haftpflicht geklärt ist oder weil halt ein gemeinsamer Kredit aufgenommen worden ist oder Kinder da sind, dass man sich über das Thema Risikolebensversicherung zum Beispiel unterhält. Ja. Also da gibt es ganz unterschiedliche Themen, aber ein Stück weit muss man ganz klar so sagen, ist natürlich auch ein Partner oder eine Partnerin, egal ob jetzt verheiratet oder nicht, verheiratet ist es nochmal ganz anders, natürlich auch ein Stück weit finanzielles Risiko für dich für deine Zukunft letztendlich. Und auch das solltest du absichern. Und das Absichern passiert wirklich in dem Moment, in dem man halt, wie oft wir es schon hier gesagt haben, man drüber redet.
Ja, dann bleibt zum Schluss eigentlich nur noch eine Frage. Finanzen organisieren. Was bevorzugst du, Saidi? Ein gemeinsames Konto, zwei getrennte Konten oder zwei Konten und ein gemeinsames?
Ja, also ich glaube, es gibt keine absolut perfekte Lösung dafür. Das hängt also im Sinne von, die für alle zutrifft. Also sagen wir mal, wenn nur ein Gemeinschaftskonto, ja, da müssen schon sehr viele Voraussetzungen gegeben sein. Sowas wie ähnliches Gehalt, ähnliches Vermögen und so weiter und auch sehr gutes Vertrauensverhältnis. Ich denke, die Standardlösung, die für die meisten Leute zutrifft, dass jeder behält letztendlich das Girokonto, das der er oder sie vorher schon hatte, und man eröffnet zusätzlich ein Gemeinschaftskonto, auf den dann eben gemeinsame Kosten eingezahlt werden. Also das Gehalt geht natürlich auf die beiden Girokonten, so wie bisher auch, und dann werden halt die gemeinsamen Kosten, wie zum Beispiel die Miete, von diesem Gemeinschaftskonto bezahlt und beide Partner zahlen halt, ja, so wie man es halt vereinbart hat, entweder 50-50 oder eben im Verhältnis der Einkommen zum Beispiel dort auf das Gemeinschaftskonto ein. Und dann kann man ja auch sagen, okay, so wie in deinem Beispiel. Also ich mache mal ein Beispiel, ne? Also sorry, aber es ist ja immer noch so, er verdient doppelt so viel wie sie, ja, dann geht die Miete irgendwie im Verhältnis 2:2, also er zahlt zwei Teile, sie zahlt einen Teil, aber vielleicht gibt es eben andere Teile, wo man sagt, okay, da sind die Kosten eher 50-50 und dann macht man eine Excel, ja, sagt, okay, das ist der Anteil Miete und dann zahlen wir beide nochmal, was nehme ich denn jetzt, weiß ich nicht, ja, jeder nochmal 300 Euro, weil beim Essen oder sowas in Richtung ist es vielleicht bei anderen Paaren halt doch nicht so unterschiedlich oder sowas in der Richtung, ja, wo sich dann eher ausgleicht. Also das kann man auch ja unterscheiden. Oder man sagt, nee, komm, wir machen halt alles im Verhältnis der Einkommen oder alles 50-50. Aber die gerade sowohl die regelmäßigen Ausgaben sowie die Miete als auch den gemeinsamen Einkauf oder das gemeinsame Essen gehen oder auch gemeinsame Freizeitaktivitäten dann von diesem Gemeinschaftskonto zu bezahlen, macht, glaube ich, schon Sinn, damit du nicht jedes Mal drüber nachdenken musst, so Buch führen musst, zum Beispiel über irgendeine App, wer jetzt was bezahlt hat. Und gleichzeitig hat ja jeder noch sein Girokonto, wo er zum einen die eigenen Privatausgaben, also ich sage jetzt einfach mal Klamotten, weil da die Leute, glaube ich, doch jeder sehr unterschiedlich, ja, bezahlt, als natürlich ganz logischerweise auch der ETF-Sparplan, also sprich Altersvorsorge vom eigenen Girokonto noch abgeht.
Und dann sind wir quasi schon am Ende von unserer Beziehungskiller-Folge, die zumindest für unseren Podcast jetzt kein Beziehungskiller war. Und du darfst noch die Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern beantworten. Und die erste kommt von Thorsten. Und er fragt, hey Saidi, in Folge 181 sagst du, wenn du reich wärst, würdest du nicht mehr versuchen, die Inflation zu schlagen. Also nicht mehr in Welt-ETF investieren, sondern nur noch die Inflation auszugleichen. Warum? Der weitere Vermögensaufbau würde doch deinen Kindern zugutekommen.
Also zunächst mal habe ich nicht gesagt, dass ich nicht in ein Welt-ETF mehr investieren würde, sondern ich würde schlichtweg meine Aktienquote runterfahren und damit natürlich das Risiko senken, weil tatsächlich auch ein Inflationsausgleich ist gar nicht so leicht herzustellen und auch dafür wird es wahrscheinlich einen gewissen Aktienanteil benötigen. Aber ich habe auch gleichzeitig gesagt, also weil das Argument, ja, also ein weiterer Vermögensaufbau würde meinen Kindern ja auch zugutekommen, naja, der ist zu dem Zeitpunkt dann schon abgeschlossen. Mit anderen Worten, wenn ich, die Frage war ja damals die Diskussion, wenn ich reich bin, ja, you only need to get rich once. Und mit reich meinte ich in dem Fall halt auch wirklich reich, ja. Also nicht nur irgendwie eine Million, sondern schon ein paar.
Saidi kauft sich einen Fußballclub.
Ja, so reich. nach dem Motto. Und dann habe ich das natürlich, würde ich sagen, aus dem Grund nicht mehr nötig. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mehr in Aktien oder ETFs investieren würde. Ich würde nur meine Aktienquote etwas zurückfahren, weil eben nicht mehr so der Druck da ist. Und den Reichtum letztendlich zu erhalten, das kommt ja dann auch meinen Kindern zugute.
Und Kuyamara möchte wissen, lohnt es sich ab 40 noch eine private Rentenversicherung zu starten als Sicherheitsbaustein oder lieber nur Tagesgeld und ETF?
Ganz klare Antwort, nur Tagesgeld und ETF, weil die meisten privaten Rentenversicherungen, egal ob du sie mit 25 machst oder mit 40 oder sogar noch später, haben in aller Regel viel zu hohe Kosten. Sie rechnen auch damit, dass du quasi zu alt wirst. Das heißt, die Rente, die hinten bei rauskommt, ne, on top of that, die ist nicht besonders hoch in aller Regel bei den sogenannten Sterbetafeln, die die Versicherer da anlegen. Das heißt, eine private Rentenversicherung, wo es jetzt nicht um einen Riester-Vertrag zum Beispiel geht, also der vom Staat gefördert ist, oder eine betriebliche Altersvorsorge oder auch eine Rürup-Rente, all diese Dinge kann man unter Umständen überlegen, aber rein privat ungefördert macht in aller Regel keinen Sinn. Die Kosten sind in aller Regel zu hoch. Das haben wir sogar mal für sehr günstige ETF-Rentenversicherungen durchgerechnet, also wo es auch um günstige ETFs geht, aber meistens lohnt es sich dann auf die lange Sicht doch eher einfach einen ETF-Sparplan zu machen und dann als Sicherheit, das war ja die Frage, noch Tagesgeld und Festgeld nebenher zu halten und da die richtige Mischung zu fahren. Und das war ja genau wie die vorherige Frage schon auch, wenn ich halt etwas offensiver aufgestellt bin, dann kommt mehr in den ETF rein, habe ich eine höhere Aktienquote und wenn ich es ein bisschen defensiver mache, naja, dann erhöhe ich halt den Anteil in Tagesgeld und Festgeld.
Damit haben wir es auch schon geschafft für heute und vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen von dieser Folge und vom Genießen unseres neuen Industrial-Hintergrunds. Und falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung dalässt, egal wo du unseren Podcast hörst oder schaust. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und go vote.